Schwarzwilde Verwandte ist eine kulturgeschichtliche Reise von der Frühzeit über das 17. Jahrhundert, in dem der fiktive Schiffskater Rotbart seine Abenteuer erlebte, bis in die Neuzeit und zu den aktuellen Herausforderungen, denen sich der Arten- und Habitatschutz angesichts des 6. Massenartensterbens der Erdgeschichte zu stellen hat. Der Leser taucht dabei ein in die Welt von göttlichen Herrschern, Kulturheroen, menschenfressenden Raubkatzen, skrupellosen Geschäftemachern, historischen Ausrottungskampagnen und schießwütigen Naturforschern. Denn die Kulturgeschichte des anthropogenen Artensterbens ist geprägt von Gier und Machtbesessenheit, wissenschaftlicher Leidenschaft, religiösen Überzeugungen und einer gehörigen Portion Dummheit der Tierart, die sich in ihrer Hybris selbst als Homo sapiens, also als weise und vernünftig bezeichnet. Auf den ersten Blick mag es etwas ungewöhnlich erscheinen, ein Roman über die Abenteuer eines fiktiven Schiffskaters aus dem 17. Jahrhundert zum Anlass zu nehmen, eine kleine Kulturgeschichte über das vom Menschen verursachte Artensterben zu schreiben. Aber der Protagonist, der Rotbart-Sager, und seine Freunde begegnen bereits auf ihrer ersten Reise nach Ostindien einer Reihe von wilden Verwandten und anderen Tieren, die inzwischen ausgestorben oder vom Aussterben bedroht sind. Auch wenn der Kater und seine Abenteuer reine Fiktion sind, Ausgangsmaterial des in der Rotbart-Sage gesponnenen Seemannsgarns, sind die sorgfältig recherchierten Fakten der historischen Realität. Und dazu gehört eben auch der Umgang des Menschen mit seiner Umwelt, der Natur und ihren wilden Geschöpfen. Rotbart war dabei, als die Mannschaft seines Schiffes zur Proviantbeschaffung auf Mauritius unter anderem die endemischen Vogelarten Mauritius Grausittich und Dodo abschlachteten. Rotbart reiste um die Welt, als sie sich im Umbruch befand. Seit gut 100 Jahren hatten sich die Europäer auf verschiedenen Wegen in Ostindien niedergelassen und damit einen Prozess in Gang gesetzt, den wir heute als Globalisierung bezeichnen. Dieser Prozess zeichnete sich und zeichnet sich noch heute weitgehend durch hemmungsloses Ausbeuten der natürlichen Ressourcen aus. Aber das Ausrotten von Tierarten reicht viel weiter zurück als die Eroberung der Welt durch die Europäer. Bereits in der Frühgeschichte und erst recht in der Antike galt der Krieg gegen die Natur und ihre wilden Bewohner geradezu als zivilisatorische Großtat. Im Namen allmächtiger Götter machten sich die Herrscher die Natur und ihre Geschöpfe, übrigens auch die Menschen selbst, untertan. Als Kulturheroen schafften sie bereits in mythologischer Zeit Ordnung aus der chaotischen Natur. Was sich nicht unterordnete oder was schlichtweg im Weg war, wurde im Namen der Zivilisation vernichtet, zerstört, verwertet, umgeformt. Religionen und Ideologien haben dafür gesorgt, dass sich bis heute in den Köpfen der Menschen die Vorstellung vom Gegensatz zwischen wilder, ungeordneter Natur und menschlicher Herrschaftskultur als Obwalter göttlicher Ordnung festgesetzt hat. Heute kehren die hierzulande im 19. Jahrhundert ausgerotteten großen Beutegreifer nach Deutschland zurück. Sie sind noch kaum richtig angekommen, da macht sich schon wieder das Bild von der unberechenbaren wilden Bestie breit. Wolf und Luchs bilden, wie es uns die Herrschaftsmythen über Jahrtausende eingetrichtert haben, eine Gefahr für Leib und Leben. Und sie verursachen im Verständnis der wenigen Betroffenen untragbare wirtschaftliche Schäden. Konsequenz? Der Mensch muss regulierend eingreifen, die Bestie muss der Ordnung und Sicherheit, vor allem aber wirtschaftlichen Interessen bestimmter Gruppen, weichen. Wie schon vor Jahrtausenden fühlen sich die Jäger berufen, das Problem buchstäblich aus der Welt zu schaffen. Als der junge Schiffskater Rotbart 1654 am Kap der Guten Hoffnung erstmals auf seinen Reisen wilden Verwandten begegnete, war die Welt des Karakal-Karakal zumindest in diesem Teil der Erde noch halbwegs in Ordnung. Die Holländer hatten erst 2 Jahre zuvor ihren Handelsstützpunkt am Tafelberg errichtet und bis auf die Festung und ein paar Gärten noch kaum Land für sich in Anspruch nehmen können. Das war von den nomadischen Khoi und den Jägern und Sammlern den San besiedelt, für die die Koexistenz mit Beutegreifern zum alltäglichen Leben gehörte. Nun der Steckbrief des Karakal. Der Caracal gehört zur Familie der Felidae, also der Katzen, der Unterfamilie Felinae, also der Kleinkatzen, zur Gattung des Caracal. 1776 fand die Erstbeschreibung durch den deutschen Mediziner und Naturforscher Johann Christian von Schreber statt. Ab 1777 war er Leiter des Naturhistorischen Museums der Universität Erlangen. Während dieser Zeit arbeitete er bereits an die Säugetiere in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen, einem zoologischen, enzyklopädischen Beschreibungs- und Bildnachweiswerk, das zwischen 1775 und 1792 in 4 Bänden erschien. Neben seiner eigentlichen wissenschaftlichen Arbeit begann Schreber ab 1773 das gesamte Werk des Wissenschaftlers Carl von Linné ins Deutsche zu übersetzen. Das Habitat des Caracal: trockene Steppen, Halbwüsten, Savannen, Trockenwälder. Gewicht und Größe 13 bis 18 Kilogramm, Kopf-Rumpflänge 65 cm, Schwanz 30 cm, Schulterhöhe 40 bis 45 cm. Besondere Merkmale: schwarze Fellpinsel an den Ohren, kräftige Hinterbeine, die länger sind als die Vorderbeine, Lauerjäger, Nachtjäger, je nach Region feinrotes, graues oder sandfarbenes Fell. Er lebt von Vögeln, kleinen Säugetieren, zum Beispiel Hasen, Mäuse, Schliefer, bis hin zu Antilopen und Haustieren wie Ziegen und Schafe. Der Caracal ist übrigens nicht mit dem Luchs verwandt. Ins Blickfeld der Europäer gelangte der Caracal im folgenden Jahrhundert. Wie überall, wo Menschen in ihrem Lebensraum eindrangen, bediente sich die außerordentlich scheue, opportunistische Raubkatze nach dem Muster »man nimmt, was man kriegt« gelegentlich auch bei den Haustieren wie Hühnern, Schafen oder Ziegen. Da kam es ganz gelegen, dass man das Fell des Caracal, wie Alfred Brehm in seinem Tierleben zu berichten wusste, am Vorgebirge der Guten Hoffnung in hohem Werte hielt, weil man ihm Heilkräfte gegen Gliederschmerzen und Fußgicht zuschrieb. Solche Felle wurden auch nach Europa verhandelt und hier ebenfalls gut bezahlt. Zu Lebzeiten Brehms, also von 1829 bis 1884, war der Boom der Caracal-Felle allerdings längst vorbei. Die faszinierende Raubkatze aus dem Blickfeld des kommerziellen und naturwissenschaftlichen Interesses entschwunden. Im Pelzhandel des 20. Jahrhunderts war der Caracal noch sehr günstig als Bettvorleger zu erstehen, und wer sich heute einen Caracal als Trophäe schießen will, bekommt den bei den einschlägigen Veranstaltern im südlichen und westlichen Afrika schon für eine Abschussprämie von 500 bis 700 Euro vor die Flinte. Da die Katze im Anhang 2 des Washingtoner Artenschutzabkommens CITES aufgelistet ist, können die mutigen Jagdgesellen ihre Trophäe auch problemlos nach Deutschland einführen. Laut CITES Trade Databasis wurden von 2001 bis 2017 7.924 Jagdtrophäen, davon 6.749 aus Südafrika und 1.039 aus Namibia, 1.413 Felle und 1.633 Schädel zur Ausfuhr genehmigt. Hinzu kamen 157 lebende Wildfänge, davon 26 aus Namibia, 74 aus Südafrika und 12 aus Guinea. Weltweit wurde der internationale Transport von 583 Nachzuchttieren erfasst, davon 560 aus Südafrika. Weil sie als Nutztierräuber gelten, werden die Caracals natürlich auch in ihrem Bestand kontrolliert, also abgeschossen. Allein im Zeitraum zwischen 1931 bis 1952 wurden laut International Union for Conservation of Nature, IUCN, allein in der südafrikanischen Trockenregion Karoo pro Jahr mehr als 2200 dieser Katzen im Rahmen der Populationskontrolle getötet. 1981 meldeten namibische Farmer den Abschuss von 2800 Caracals, weil die angeblich einen relativ hohen Verlust von Nutztieren verursacht haben. Die Dunkelziffer dürfte durchaus höher sein. Laut Roter Liste gefährdeter Arten, IUCN, ist der Caracal Caracal in Südafrika dennoch nicht vom Aussterben bedroht. Allerdings ist über die Habitatsansprüche und Reviergrößen der sprunggewaltigen Katze bislang nur wenig bekannt. Dabei verbindet den Menschen und den Caracal eine sehr lange gemeinsame Geschichte. Denn das Verbreitungsgebiet der großen wilden Kleinkatze reicht von der Kapregion Afrikas über Vorderasien bis nach Indien. Bereits die alten Ägypter sollen sich, nach Mutmaßung des Altphilologen Otto Keller in seinem Buch »Die antike Tierwelt« von 1909, des Karakals zum Jagen bedient haben. Das jedenfalls glaubt er unter anderem aus der ägyptischen Bilderwelt ableiten zu können. Unwahrscheinlich ist das sicherlich nicht, denn die frühgeschichtlichen Herrscher Nordafrikas und Vorderasiens hielten sich eine ganze Reihe von Raubkatzenarten für die Jagd, allen voran den Gepard. Auch in frühen neuzeitlichen Berichten taucht der Karakal als Jagdbegleiter immer wieder auf. So schreibt Gessner, dass der König der Tartaren heimische Löwen, Parden und Luchse, in diesem Fall sind tatsächlich Karakale gemeint, besitzen solle, die er zum Jagen gebrauche. Brehm meinte dazu, dass Gessner das wohl von Marco Polo abgeschrieben habe, dass es aber trotzdem durchaus glaubwürdig sei. Tatsächlich finden sich bei verschiedenen europäischen Reisenden aus dem 19. Jahrhundert Berichte über die Jagd mit Karakalen. So schreibt zum Beispiel Godfrey Thomas Vigne 1801 bis 1863 in einem seiner Tagebücher, dass in Kaschmir Karakale gemeinsam mit Geparden zur Jagd eingesetzt wurden. Überall in seinem Verbreitungsgebiet ist der Karakal zumindest mittel- bis langfristig durch Habitatverlust oder Zersplitterung durch Landwirtschaft und Verkehr, legale oder illegale Bejagung in unterschiedlichem Maße bedroht. In vielen Teilen seines Verbreitungsgebietes ist der Bedrohungsstatus, also die Populationsdichte und Entwicklung, nicht einmal bekannt. Das gilt auch für die Türkei, wo bestenfalls ein Populationsrückgang zu verzeichnen ist. Dort, wie auch in Persien, heißt die Katze übrigens Schwarzohr, türkisch Karakulak, woraus sich letztendlich der Gattungsname ableitet. In den zentralasiatischen Republiken, wie überall dort, wo er von Natur aus nur geringe Populationen aufweist, gilt der Karakal als offiziell bedroht. Und in Saudi-Arabien geht man von einem Rückgang der Population aus, weil unter anderem immer weniger totgefahren werden. Auch von dem Rest der arabischen Halbinsel gibt es kaum Informationen über den Karakal. Ungeachtet dessen treiben die Vereinigten Arabischen Emirate einen schwunghaften internationalen Handel mit Karakalen als Haustiere. Woher die kommen, weiß niemand so recht, wo sie landen, durchaus. Denn inzwischen sind Karakale und Kreuzungen aus Hauskatzen und Karakalen oder anderen Exoten auch bei uns zum gehobenen Modehaustier geworden. So versprechen die wilden Katzen und ihre Bastarde bei Liebhabern inzwischen gute Gewinne. Aber bei der Zucht, gerade der größeren Haus-Wildkatzenmixe, kommt es aus biologischen Gründen zu häufigen Früh-, Fehl- und Totgeburten. Und auch der Paarungsakt selbst ist für das jeweilige Hauskatzenweibchen nicht unproblematisch. Wer sich die Zähne eines Karakal anschaut, mag sich vorstellen, was der obligatorische Nackenbiss bei der Paarung beim Hauskatzenweibchen anrichten kann. Da aber reine Karakale, Servale, Bengal-, Rohr- und Fischkatzen ganz legal für den kommerziellen Handel und zur Kreuzungs- und Nachzucht nach Tschechien, Deutschland und England importiert werden können, rechnen sich die Verluste offensichtlich. Und dass am Ende nicht wenige der, ob Hybrid-, Nachzucht- oder Direktimport, immer noch wilden Katzen in Tierheimen und Auffangstationen landen, zum Beispiel dem Raubtier- und Exotenexil im bayerischen Ansbach, wird unter kommerziellen Gesichtspunkten billigend in Kauf genommen. Das Raubtier- und Exotenasyl beherbergt derzeit 4 Tiger, 2 Luchse, 2 Bengalkatzen, 2 Füchse, 2 Rotgesichtsmakaken, eine Frettchencrew und die Karakaldame Kalaharia. Kurz vor Drucklegung des Buches sind noch 2 Pumas hinzugekommen. Kalaharia wurde behördlich beschlagnahmt, fand Zwischenstation in einer Reptilienauffangstation und zog im März 2014 im Raubtier- und Exotenasyl ein. Kalaharia ist auf dem rechten Auge blind, was ihr jedoch kaum Probleme bereitet. Die Haltung der Katze ist recht aufwendig, benötigt sie doch für den Winter ein beheizbares Innengehege. Aber auch die anderen Tiere benötigen viel Platz für eine artgerechte Haltung. Für die Organisation, die sich ausschließlich durch Spenden finanziert, eine große Herausforderung, die durch den Verkauf des aktuell genutzten Geländes noch größer geworden ist. Rettet den Tigerwald lautet daher die aktuelle Spendenaktion, die die Existenz der 2007 gegründeten Einrichtung und die notwendige Erweiterung des Asyls auf solide Beine stellen soll. Übrigens, für jedes Buch Rothbards wilde Verwandte, das über www.shop.autorenwelt.de verkauft wird, gehen 1,33 € als Spende an das Raubtier- und Exotenasyl Ansbach.